Wir heißen Sie herzlich willkommen zu diesem zweiten Bibelkurssonntag. Sie merken, der Bibelkurs ist eine eigene Zeitrechnung hier im Haus. Für viele ist es einer von vielen Sommersonntagen und für viele ist es etwas Besonderes, dass Sie hier sein können. Gerade auf dem Weg hier rein haben wir mehrere kurze Notizen mitgekriegt, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass wir alle hier sind. Beim einen ist ganz harmlos, man verfährt sich dauernd, weil irgendwelche Sperrungen hier in der Umgebung sind. Man findet dann sich plötzlich mitten in Böblingen und weiß nicht mehr, welche Straße man nehmen soll. Bei den anderen ist es ernst, dass sie Krankheiten durchgemacht haben oder durchmachen. Und wir merken alle miteinander, wir sind so abhängig, dass Jesus uns behütet und bewahrt und stärkt. Und wir sind dankbar, dass Sie alle hier sein können, dass wir hier sein können. Und wir freuen uns auf das Lied vom Bibelkurs. Der Bibelkurs-Chor ist jedes Mal ein Wunder. Man merkt gar nicht, dass dieser Chor nur einmal geübt hat. Es ist schön, wenn man zusammenkommt. Manche Gäste sind erst gestern gekommen und spontan in den Chor gegangen. Und jetzt können wir uns dran freuen. Sein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende. Vielen, vielen Dank für diese Zusage aus den Klageliedern. Auf Ihrem Informationsblatt können Sie schon sehen, Dr. Friedrich und Martina Leonhardt sind heute hier und haben sich auf die Bibelstunde vorbereitet. Es ist uns eine große Freude. Sie haben einen weiten Weg und zum anderen ist eine große Wiedersehensfreude, weil Sie haben viele, viele Freunde und Wegbegleiter hier in Süddeutschland. Sie kommen aus Kirchheim-Teck. Einige hier im Raum haben Dr. Friedrich Leonhardt als Arzt erlebt im Krankenhaus. Einige haben mit ihm zusammengearbeitet im Kirchheim-Teck im Krankenhaus, Schwestern und Mitarbeiter. Einige waren mit ihm auf Freizeiten. Er macht seit einigen Jahren eine Freizeit zusammen mit dem Christusbund, früher Brüderbund. Da kann man nach London kommen und eine Freizeit mitmachen, wo er die Bibelarbeiten hält. Martina Leonhardt und Friedrich Leonhardt haben viel medizinische Erfahrung. Martina Leonhardt ist Krankenschwester und hat auch in Kirchheim viele Verbündete und Wegbegleiter und Freunde. Wir freuen uns so sehr, dass Sie zu zweit da sind. War wunderbar, bis Sie hier vorne waren, hatten Sie schon viel Hallo. Und beide haben eine besondere Geschichte mit einer Führung von Jesus. Sie wurden aus ihren medizinischen Berufen heraus gerufen in den Dienst für Jesus. Das wäre eine ganz eigene Abend oder eine eigene Stunde, wie Sie davon erzählen, und sind seither unterwegs, selbst als Missionare und als Anleiter und Schulungsleiter und Seelsorger und als Ausbilder für andere Missionare. Das wäre eine eigene Geschichte. Sie haben viel Verantwortung, viel Erfahrung. Und wir hatten gestern das Vorrecht, Anteil zu nehmen an dem Rundblick, den Sie in Ihrem Dienst gewonnen haben. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Bibelstunde, die Sie für uns vorbereitet haben. Und wir haben, ja. Und wir haben noch eine überraschende Begegnung heute gehabt. Plötzlich kam eine weitere Missionarsfamilie hier vorbei. Es freut uns sehr, die Familie Dr. Friedrich, also das ist der Nachname diesmal, Jürgen Friedrich und Andrea Friedrich mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn. Das sind gleich vier Familienmitglieder. Wir freuen uns sehr. Wir haben auch ihren Dienst, begleiten wir über viele Jahre hinweg und freuen uns über dieses überraschende Wiedersehen und wünschen Ihnen auch, dass es ganz erquickende und frohe Stunden werden hier. Das haben wir aus der Apostel. Ja. Und dann haben wir noch eine besondere Gruppe hier im Raum. Es ist ein besonderer Tag für zwei von denen ich es weiß. Monique von Gärtringen, Monique von Gärtringen, das klingt wie ein Adelstitel. Ja. und ihre Tochter sind hier. Und für Monique ist es heute ihr Geburtstag. Wir freuen uns sehr darüber. Und von Herzen Gottes reichen Segen für dieses neue Lebensjahr. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, steht im Wort Gottes. Und dann ist heute auch am 14. August hat Dorothee Mann Geburtstag. Und sie, ja. Und sie ist hier mit all ihren Geburtstagsgästen. Herzlich willkommen, das freut uns sehr. Und das ist ihre Geburtstagsnachmittagsstunde hier verbringen. Wunderbar, und sogar den Chor leiten. Und beide, Monique und Dorothee, haben gemeinsam einen Liedwunsch. Das ist das Lied Nummer 38. Jesus, dir gehört mein Leben. Das ist ein gutes Wort, ein gutes Lied am Anfang des neuen Lebensjahrs. 38, Jesus, dir gehört mein Leben.
Ja, ist hier jemand da, der sich daran erinnert, dass ich ihm geholfen habe, auf die Welt zu kommen? Die Mutter zählt nicht. Ich war ja Geburtshelfer in Kirchheim und wenn es so angekündigt wird, dass es ja auch ehemalige Patienten und sonstige Leute gab, mit denen ich zu tun hatte, muss man ja fragen. Könnte sicher sein, es erinnert sich jemand an mein Gesicht so. Und dann kam der erste Schrei und die Mutter war ganz erleichtert. Also in dem Fall, wenn da jemand wäre, dann würde ich nachher ein Eis spendieren, aber nur diese einen Person. Ja. Heute möchten wir uns mit dem Thema beschäftigen, das aktuell ist für uns als Nachfolger Jesu. Es vergeht ja kaum eine Stunde, kaum eine Nachrichtensendung, wo es nicht irgendwo ums Thema Fremde geht. Um die, die von fern her kommen zu uns, die wir in der Nähe leben. Und meistens wird betont, wo die großen Unterschiede liegen und wo die großen Schwierigkeiten und Probleme sind. Und dass die doch so ganz anders sind. Die Fernen und wir die Nahen. Uns darauf einstellen müssen oder sie sich einstellen müssen. Nah und fern gibt es auch im Reich Gottes. Aber die Nahen und die Fernen, die werden im Reich Gottes eins. Und sie werden im Reich Gottes eins, wenn sie sich verändern lassen. Deswegen nah und fern, eins in Christus durch veränderte Menschen. Und ich habe einen Text, wenn ich den lesen würde, ganz die beiden Kapitel aus Apostelgeschichte 10 und 11, dann wäre die Predigt schon halb rum. Deswegen lese ich nur Abschnitte und ich erkläre auch, warum wir nur Abschnitte lesen müssen. Weil da gibt es einige Wiederholungen. Wir lesen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung Apostelgeschichte 10 von Vers 1. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages gegen 3 Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er sagen, Cornelius. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus. Und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihm alles, was er soeben erlebt hatte und schickte sie dann nach Joppe. In einer kleinen Ecke des Römischen Reiches. So beginnt jede Asterix-Geschichte. Nein, wir reden heute nicht von Asterix, sondern von einer anderen Ecke des Römischen Reiches. In einer anderen Ecke des Römischen Reiches. Da spielte diese Geschichte. Und in dieser Ecke war Jahre zuvor das Reich Gottes gekommen in der Person von Jesus Christus. Und dort sollte das Reich Gottes in die Welt der Nationen einbrechen. Die Religion in dieser Ecke war das Judentum. Das war vom Glauben eines kleinen Nomadenstammes zu einer Nationalreligion gewachsen. Nur war leider der Glanz dieser Nation vergangen. Viele Juden lebten zerstreut im Mittelmeer und die Mehrheit lebte in der von Römern besetzten Provinz im östlichen Mittelmeer. In diese Situation, in diese Ecke des Römischen Reiches hinein wurde Jesus geboren, das ungeschaffene Wort Gottes. Gott selbst, der wurde Mensch aus Fleisch und Blut. Das heißt im Hebräer, er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Und der Johannes sagt, er lebte unter den Menschen und wer ihn sah, der sah Gottes Herrlichkeit, voller Gnade und voller Wahrheit. 3 Jahre lang war Jesus unterwegs in diesem kleinen Flecken Erde und dort demonstrierte er das Reich Gottes und verkündete es. Er nahm 12 seiner Jünger mit, 12 Schüler hatte er. Und nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt sandte er diese 12 Jünger aus und sagte, ihr müsst das Reich Gottes weitertragen, so wie ich das Reich Gottes hier verkündigt habe. Über die Grenzen und der Geografie und der Religion hinaus will ich, gemäß der Verheißungen Abraham, dass ihr ein Segen werdet für alle Völker der Erde. Und das begann an Pfingsten. Da wurde der Heilige Geist auf diese Menschen ausgegossen und sie waren erfüllt. Und das war der Beginn einer Bewegung, die damals der Weg genannt wurde. Das Zentrum dieses Weges war Jerusalem. Und die Anhänger dieses Weges waren zumeist Juden. Einige wenige Proselyten waren dabei, also Menschen, die sich aus den Nationen zum Judentum bekehrt hatten. Die Leiter dieser Bewegung des Weges waren die 12 Apostel. 11 ehemalige Nachfolger Jesu und der 12. war hinzugewählt. Der war auch von Anfang an dabei gewesen. Es entstand aber auch Opposition, es entstand Verfolgung, Festnahmen, Verhöre, Warnungen, Strafen, Haft und dann kam die Steinigung vom Stephanus, der erste Märtyrer der christlichen Kirche. Und nach dieser Steinigung hat sich das Reich Gottes ausgebreitet durch verstreute Jünger. Neue Gemeinden entstanden damals. Es waren Gemeinden in Judäa, aber auch Gemeinden unter den Samaritern in Samaria. Die Apostel machten sich auf den Weg, um diese neu entstandenen Gemeinden auch zu besuchen. Und von Petrus wird berichtet, wie er erst von Jerusalem nach Lydda und dann nach Joppe ging. Das waren ungefähr 55 Kilometer. Und das ist das Umfeld, in dem unsere Geschichte hier spielt. In dieser kleinen Ecke des Römischen Reiches, da lebte der Cornelius. In dieser kleinen Ecke des Römischen Reiches lebte auch der Petrus. Und mit diesen 2 Personen zusammen will Gott einen ganz entscheidenden Schritt in seiner Heilsgeschichte für alle Nationen unternehmen. Und von diesem Schritt handeln diese Kapitel 10 und 11. Wir beginnen mit dem Cornelius. Der Cornelius ist die erste Person. Das ist nicht der Cornelius, aber es ist ein römischer Zenturion. Das wissen alle Asterix-Leser wieder. Aber das war das letzte Mal, dass ich zum Asterix komme. 4 Geschichten oder 4 Berichte dieser Geschichte, was es mit diesem Mann auf sich hat, gibt es in der Bibel, gibt es in der Apostelgeschichte. Da erzählt sie einmal der Lukas als der Erzähler der Apostelgeschichte. Dann wird aber, was diesem Mann geschah, später nochmal berichtet im 10. Kapitel der Apostelgeschichte, als nämlich diese Gesandten von ihm kommen zu Petrus und sie erzählen ihm nochmal, was da geschah. Und als der Petrus beim Cornelius erscheint und fragt, warum hast du mich schicken lassen, erzählt er es nochmal. Und der Lukas gibt es wieder, auch wieder. Und dann muss sich der Petrus verteidigen, später in Kapitel 11 in Jerusalem. Und da erzählt der Petrus nochmal, was diesem Cornelius widerfahren war. Wir haben also 4 unterschiedliche, aber sehr ähnliche Berichte dessen, was geschehen ist mit diesem Cornelius. Den ersten davon habe ich gerade vorgelesen. Was wissen wir über diesen Cornelius? Der Cornelius war ein römischer Offizier, ein Zenturion, der kommandierte 100 Mann. Er lebte in Caesarea. einer wichtigen Stadt, einer wichtigen Hafenstadt am Mittelmeer, hier oben grün. Er war ein Römer und er kam also aus einem polytheistischen Hintergrund. Er hatte viele Götter angebetet, den Jupiter, den König der Götter, den Apollo, den Mars, die Diana und wie sie alle noch hießen, das war sein Hintergrund. Und dann wurde er abkommandiert nach Palästina, dort in diese kleine Ecke des Römischen Reiches. Er nahm Religion ernst und weil er jetzt im Umfeld einer anderen Religion lebte, erkundigte er sich. Er nahm Verbindung auf mit der römischen Religion. Er trat nicht über zum Judentum, aber er war gottesfürchtig. Er suchte nach Gott. Er wollte etwas über diesen Gott der Juden erfahren und er wollte ihm auch gehorchen. Er beachtete einige religiöse Pflichten. Er war deswegen auch respektiert von der jüdischen Gemeinde. Aber er blieb ein Außenseiter. Er blieb keiner von ihnen. Seine Religiosität umfasste das regelmäßige Gebet dreimal am Tag, an normalen Tagen und viermal am Tag am Sabbat. Er gab Almosen für die Armen und war darin sehr großzügig. Aber er war nicht alleine darin. Sein ganzer Haushalt, heißt es, beteiligte sich daran. Und Haushalt im griechischen Oikos beinhaltet mehr als der Begriff unserer Kernfamilie, Vater, Mutter, 2,5 Kinder. Bei ihm war Oikos, war Haushalt, das war er, seine Frau, alle seine Kinder, vielleicht sogar, wenn er alt genug war, seine Schwiegerkinder, alle, die in seinem Haushalt lebten, das beinhaltete auch seine Leibwächter, das beinhaltete seine Knechte, seine Mägde. Vielleicht waren das 10 bis 15 Leute in diesem Haus. Und Cornelius war das geistliche Oberhaupt dieser Familie. Es heißt, dass dieser Mann ein gottesfürchtiges Leben führte. Er war kein Christ, er war kein Jude. Es heißt, er führte ein gottesfürchtiges Leben. Er wollte Gott, alles, was er von Gott wusste, was er über Gott wusste, wollte er in seinem Leben umsetzen. Und das bemerkte Gott. Gott bemerkt das Ergebnis dieses gottesfürchtigen Lebens. Gott bemerkt und Gott nimmt einen Schritt auf ihn zu. Er gibt ihm eine Engelserscheinung. In dieser Engelserscheinung sagt Gott zu ihm: Gott hat deine Gebete erhört. Er hat deine Spenden für die Armen gesehen. Das war Gottes Ankündigung. Ich habe es gesehen. Ich habe es bemerkt. Dann kommt ein Auftrag. Schicke nach Joppe zum Haus am Meer, das Simon dem Gerber gehört. Lass seinen Gast, diesen Simon mit dem zweiten Namen Petrus, lass den holen. Zwei Aufträge. Schick nach Joppe, lass Petrus holen. Warum? Da kommt die Verheißung Gottes jetzt. Dieser Petrus wird dir eine Botschaft bringen, wie du und dein ganzes Haus mit Gott in Ordnung kommen könnt. Das ist die Verheißung. Und wie antwortet wie antwortet der Cornelius? Der Cornelius antwortet mit Gehorsam. Er rief seine Diener, heißt es im Vers 7, zwei seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge und er sendet sie. Geh zum Petrus, was Gott ihm befohlen habe, schicke und lass ihn holen. Er ist gehorsam. Er ist aber nicht nur gehorsam, er ist auch erwartend. Es heißt im Vers 24 von Kapitel 10, am darauffolgenden Tage kamen sie, nämlich der Petrus und die Begleiter und die Gesandtschaft von Cornelius, sie kamen in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich geladen hatte, erwartete sie bereits. Er war nicht nur gehorsam und dachte, jetzt gucken wir mal, was da passiert, sondern er war gehorsam und er war erwartend oder glaubend. Gott hat zu ihm gesagt, da kommt einer und der wird dir erzählen, wie du und dein ganzer Haushalt vor Gott in Ordnung kommen könnt. Und er hat darauf gewartet, dass dieser Mann kommt und dass Gott seine Verheißung erfüllt. Dass der Mann Erwartung hatte, dass dieser Petrus tatsächlich kommt, war ja schon mal erstaunlich. denn ihm war die Trennung zwischen Juden und Heiden bekannt, dass normalerweise ein Jude sein Haus nicht betreten würde. Und dennoch hat er seine Freunde und seine Familie versammelt. Er war bereit zu hören. Und er ist ungeniert. Er hatte seine Freunde und seine Familie eingeladen. Sehr wahrscheinlich waren es römische Freunde. Er dachte nicht, jetzt lasse ich den Petrus mal holen, dann ziehen wir uns zurück in mein Büro und dann soll der mir mal was erzählen. Und wenn mir das gefällt, dann laden wir den Rest auch ein. Er war völlig ungeniert, er wusste nicht, was auf ihn zukam. Und dennoch hat er den Mut, seine Freunde und seine ganze Familie einzuladen. Hier ist ein Mensch, der Gott nachfolgt, auf dem Wissensstand und Offenbarungsstand, den er hatte. Und er war sehr begrenzt. Er kam aus dem heidnischen Hintergrund, kannte dort alle Götter, viele Götter. Und jetzt kommt er in dieses armselige Land im östlichen Mittelmeer und lernt dort eine ganz andere Religion kennen und beginnt dem Gott dieses Volkes, so wie er es kannte, so wie sie ihn reinließen, dort zu folgen. Und Gott bemerkt das, Gott bemerkt diesen Gottsucher und er geht mit einem Schritt weiter. Der Cornelius antwortet mit Gehorsam und mit großer Erwartung. Aber damit der Cornelius entdecken konnte, wer Gott ist und dass er ihn lieben konnte und durch ihn errettet werden konnte, statt ihn nur zu verehren, dazu musste es ja auch einen Botschafter geben. Es heißt zwar von diesem Cornelius, dass er angenehm war vor Gott, aber er war noch nicht gerettet, denn das Retten kommt durch das Hören der Botschaft. Und damit der Petrus und damit der Cornelius diese rettende Botschaft hören konnte, musste noch jemand her. Da musste nämlich ein Verkündiger her. Und auch dieser Botschafter Gottes, dieser Verkündiger, musste der Stimme Gottes gehorchen. Da gab es einen Botschafter Gottes, der war gar nicht so weit entfernt von diesem Cornelius. Das war nämlich der Evangelist Philippus. Der Evangelist Philippus hatte sich in Caesarea niedergelassen. Das wissen wir aus der Apostelgeschichte 8. Nachdem er diesen Äthiopier auf der Straße bekehrt hatte, heißt es, Philippus fand sich in Aschdod wieder, er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Und in der Apostelgeschichte 21, also viele Kapitel später, heißt es über den Philippus: Am Morgen brachen wir, Paulus und seine Kompagnons, wieder auf und fuhren nach Caesarea. Dort besuchten wir den Evangelisten Philippus, der uns als seine Gäste in sein Haus aufnahm. Der Philippus hatte also von dem Moment, wo er in Caesarea ankam, bis einige Zeit später, bis der Paulus dort vorbeikam, hatte er in Caesarea gelebt. Und jetzt denken wir doch, ja, wenn Gott diesem Cornelius eine Chance geben will, warum schickt er nicht einfach den Philippus? Warum führt er es denn nicht einfach, dass dieser Philippus und der Cornelius sich mal auf dem Markt treffen oder in der Taverne? Und die kommen ins Reden und der Philippus fragt: Cornelius, warum bist du so interessiert an unseren jüdischen Gebräuchen? Dann hätte er vielleicht gemerkt, dass dieser Cornelius ein gottesfürchtiger Mensch ist, der Gott sucht. Und der Philippus hätte ihm das Evangelium sagen können. Von dieser Begegnung wissen wir nichts. Gott will Petrus schicken. Warum will Gott Petrus schicken? Weil Gott auch einen Plan hat mit dem Petrus. Jesus hatte zum Petrus gesagt: Ich werde dir die Schlüssel des Reiches des Himmels, der Himmel geben. Damit er dazu in der Lage war, musste der Petrus etwas erleben. Er musste noch einmal eine Bekehrung erleben. Er musste eine zweite Bekehrung erleben, eine Bekehrung, ich sage es, zum Dienst unter den Nationen. Und weil Gott auch mit Petrus einen Plan in dieser Geschichte hatte, nicht nur mit dem Cornelius, deswegen bekommt der Petrus diese Aufgabe und diese Gelegenheit. Und jetzt gucken wir uns den Petrus an. Der Petrus, das war der zum Menschenfischer und Apostel berufene ehemalige Fischer. Und beim Petrus wissen wir noch nicht, ob er diese Gelegenheit, die Gott ihm gibt, hier auch ergreifen wird. Denn der Cornelius und sein Haus, die kamen aus der falschen Sorte von Menschen. Seine Kultur und seine Religion waren für Petrus nicht akzeptabel. Seine religiöse und kulturelle Erziehung, die Tradition, stand ihm beim Wahrnehmen dieser Gelegenheit, die Gott ihm gab, im Weg. Nicht die 3 Jahre mit Jesus auf der Straße unterwegs, nicht alles, was Jesus über das Königreich gesagt hatte und auch nicht die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten hatten ihn bereit gemacht, so ohne weiteres zu dem Cornelius zu gehen. Er musste eine neue Bekehrung erleben, eine weitere Bekehrung, eine Umkehr, bevor er bereit sein konnte, das Reich Gottes unter den Nationen zu verkünden. Und jetzt lesen wir. Während Petrus um die Mittagszeit des folgenden Tages, während die Boten des Cornelius noch unterwegs waren, sich aber bereits der Stadt näherten, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen 4 Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme: Petrus, auf, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung: Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte diese Stimme. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast, riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte: Petrus, vor dem Haus sind 3 Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte: Ich bin den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Und dann erzählen die Männer die Geschichte vom Cornelius noch einmal. Wir haben insgesamt 3 Berichte von dem Eingreifen Gottes in die Lebensgeschichte von Petrus. Ich habe sie soeben einmal gelesen. Der Petrus erzählt das wieder, als er bei Cornelius war. Und als er Cornelius erklären muss, warum er eigentlich zu ihm ins Haus kommt und auch noch mit ihm isst. Und der Petrus erzählt diese Geschichte wieder in seinem Verteidigungsbericht, wo er zur Rechenschaft gezogen wird in Jerusalem im 11. Kapitel. Und was dort geschah auf dem Dach, können wir kurz zusammenfassen. Er hat eine Vision. Da kommt ein großes leinernes Tuch vom Himmel herab und es hält alle möglichen Tiere der Erde und des Himmels. Vögel, Tiere, die kultisch unrein waren. Petrus hört eine Stimme, die sagt: Schlachte is. Und der Petrus entgegnet: Auf gar keinen Fall, Herr. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas Verseuchtes, Faules, Übles, Unreines, kultisch nicht Akzeptables gegessen. Und die Stimme sagt, bezeichnet das, was Gott gereinigt hat, nicht als unrein. Das geschieht 3-mal. Und was er sieht und hört, versetzt den Petrus in einen Zustand der Verwunderung und des Rätsels. Und während er zunächst noch rätselt, was war das? Er kann nichts damit anfangen, ist die Erklärung bereits auf dem Weg. Denn als die Männer unten anklopfen, spricht der Heilige Geist zu ihm. Er sagt: Steh jetzt auf, geh nach unten, folge ihnen ohne Bedenken, ich habe sie selbst geschickt. Und wenn Sie diese beiden Dinge, die Vision, die Petrus hat, und was der Engel sagt, wenn wir uns das mal auf ein Blatt Papier aufzeichnen würden, eine Spalte die Vision, was dort gesagt wird, und auf der anderen Seite die Anweisung, die der Heilige Geist ihm gibt, dann fallen uns einige Parallelen auf. Die erste Parallele ist, sowohl in der Vision als auch in der Anweisung, der erste Satz: Steh auf, mach dich bereit. Die zweite: Schlachte und iss. Die zweite, in der Anweisung heißt das: Geh nach unten, folge ihnen nach. Das ist der Auftrag. Das Erste ist, steh auf. Es ist wie die mal gedient haben bei der Bundeswehr. Achtung! Steht man still und weiß, jetzt kommt ein Befehl. Steh auf und dann kommt der Befehl, der Auftrag. Schlachte ist. Und dann kommt eine Begründung, warum. In der Vision, was Gott für rein erklärt hat, behandle du nicht, als wäre es unrein. Und in der Anweisung durch den Heiligen Geist heißt es, habe keine Bedenken, ich habe sie gesandt. Und auf den ersten Blick ist eine Parallele hier in diesem dritten Teil, in dieser Begründung, nicht unbedingt zu erkennen. Es liegt an der Übersetzung, die wir haben auf Deutsch, weil im griechischen Wort ist da immer dasselbe Wort drin. Und das ist der Begriff, das Wort Diakrino. Und da gibt es zwei Bedeutungen. Da gibt es eine engere Bedeutung und die heißt trennen, unterscheiden oder diskriminieren. Und die weiter gefasste Bedeutung heißt, aufgrund der Unterschiede Bedenken haben, aufgrund der Unterschiede zweifeln oder zögern. Es wird unterschiedlich übersetzt in den meisten deutschen Bibeln in der Apostelgeschichte 10 und 11. Und als der Petrus nochmal später, nämlich in der Apostelgeschichte 15, dieses Erlebnis berichtet, da erzählt er nämlich, Gott hat mir gesagt, ich solle keinen Unterschied machen. Er sagt nicht, ich solle ohne Bedenken gehen. Er sagt dort, ich solle keinen Unterschied machen. Und dieses, ich solle keinen Unterschied machen, diskriminiere sie nicht. Das ist das gleiche griechische Wort hier wie in dieser Vision. So, und wenn man nach diesem kleinen Ausflug ins Griechische und in die deutsche Übersetzung hier nochmal es leicht umschreiben, dann heißt die Vision, steh auf, schlachte ist, was Gott für rein erklärt hat, behandle du nicht, als wäre es unrein. Und dann würde die Anweisung des Heiligen Geistes in Petrus' Ohren gelautet haben, steh auf, geh nach unten, ich habe sie gesandt. Behandle sie nicht anders, diskriminiere sie nicht. Der Petrus versteht nun den Inhalt der Vision. In derselben Weise wie ich, sagt Gott zu ihm, die Speisen, die du für unrein und inakzeptabel hältst, wie ich die für rein erklärt habe, so habe ich die Unterschiede zwischen Juden und Nichtjuden entfernt. Diese Unterscheidung gilt bei mir nicht mehr. Behandle diese Menschen darum nicht anders als deine jüdischen Volksgenossen. Petrus erlebt hier seine zweite Bekehrung. Ihm werden die Augen geöffnet, dass es für Gott nicht mehr Juden und Heiden gibt, was den Zugang zum Reich Gottes angeht, sondern dass sie eins sind in Christus. An diesem Tag in Caesarea im Haus von Cornelius kreuzen sich die beiden Wege. Der Gehorsamsweg von Cornelius, dem Nichtjuden, der Gott gefallen wollte, und der Gehorsamsweg von Petrus, dem Apostel und Nachfolger Jesu. Bei der Verkündigung der Botschaft, die der Petrus dann diesem Cornelius im Auftrag Gottes gibt, bei der Verkündigung fällt der Heilige Geist auf diese versammelten Menschen und erfüllt sie, sodass sie überfließen. Petrus erkennt darin eine Wiederholung des Pfingstgeschehens. Sie lobten Gott und sprachen in anderen Zungen. Und für Petrus ist darin ein unmittelbarer, ein sichtbarer und ein hörbarer Beweis, dass Gott dem Cornelius und seinem Haushalt neues Leben gegeben hat. Und in diesen Abschnitten, in diesen Versen, kommt dreimal der Ausdruck vor, wie wir. In der Apostelgeschichte 10, Vers 47. Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? In Kapitel 11, Vers 15. Ich hatte eben erst begonnen, erzählt er, zu den Versammelten zu sprechen, als der Heilige Geist auf sie herabkam. Genau wie damals am Pfingsttag auf uns. Gott hat ihnen also, als sie zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, kamen, dieselbe Gabe geschenkt wie uns. Und in Apostelgeschichte 15 kommt es noch einmal, wie wir. Und Petrus bestätigt hier in seinen eigenen Worten, dass er erkannt hat, was der Heilige Geist ihm gesagt hat. Mache keinen Unterschied. Diese Menschen durften ins Reich Gottes, wurden ins Reich Gottes eingeladen. Sie wurden eins mit den Juden im Reich Gottes ohne Übertritt zum Judentum selbst. Der Petrus war kein geistliches Leichtgewicht. Und was er da tat, das eilte ihm voraus nach Jerusalem. Die Neuigkeit, dass jetzt auch die Juden Gottes Botschaft angenommen hatten, erreichte schon bald die Apostel und die Christen in Judäa. Als Petrus nun nach Jerusalem zurückkehrte, stellten ihn die Gläubigen der dortigen Gemeinde, die ja alle beschnitten waren, zur Rede. Du bist in ein Haus gegangen, in dem Unbeschnittene wohnen und hast sogar mit ihnen gegessen, hielten sie ihm vor. Und dann muss Petrus ihnen nochmal die ganze Geschichte erzählen. Aber ich denke, er tut das gern, denn er hat etwas ganz Wichtiges gelernt. Gott hat ihm was ganz Wichtiges gezeigt und er wusste, die anderen müssen das auch hören, weil es müssen noch mehr aus den Nationen ins Reich Gottes kommen. Es müssen noch mehr die frohe Botschaft hören. Gott hat seinen Segen allen Nationen versprochen. Und deswegen muss das, was mir geschehen ist, muss ich das weitergeben. Die Gemeinde, als sie das hörte, dass nämlich das Wort verkündigt wurde, dass der Heilige Geist auf diese Nichtjuden fiel, dass sie in Zungen redeten und Gott lobten und sich taufen ließen, als die Gemeinde das hörte, akzeptierte die Gemeinde auch, dass hier Gott am Wirken war und dass der Petrus nicht einer Gemeindedisziplin zu unterwerfen war, sondern dass da tatsächlich Gott dahinter steckte. Da war auch kein Zweifel und keine Skepsis. Na, gucken wir mal, wie lange das hält. Es war ja vielleicht eine Ausnahme. Nein, sie lobten Gott. Als diejenigen, die von Petrus Rechenschaft gefordert hatten, diesen Bericht hörten, verstummte ihre Kritik. Sie priesen Gott und sagten, jetzt hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglicht und hat ihnen damit den Weg zum Leben eröffnet. Gottes Eingreifen im Leben von Cornelius und im Leben von Petrus diente der Verherrlichung Gottes. Mit dem, was damals geschah, begann ein neues Kapitel in Gottes Heilsgeschichte mit dieser Welt. Und der Petrus als einer der leidenden Menschen damals, als einer der Verantwortlichen, musste eine neue Bekehrung erleben. Musste eine nicht zum Heil, sondern zu einem neuen Verständnis dessen, was Gott tun wollte und wie er es tun wollte. Und dass seine, nämlich Petrus, traditionelle, erzogene Überzeugungen kein Hindernis darstellen sollten für diese Menschen, damit sie ins Reich Gottes kommen. Viele unserer Mitarbeiter, die im Missionsdienst stehen, unter Muslimen, erleben solche Geschichten selbst an sich. Denn auch sie kommen oft mit Überzeugungen, mit Traditionen, mit Vorstellungen, wie Gott zu wirken hat, was er tun kann und was nicht. Ob Zeichen und Wunder heutzutage wirklich noch dran sind, wie sie mit Geistern und Dämonen umzugehen haben, wie das mit den Geistesgaben ist, mit allen, wie das mit den Gemeindeformen ist, mit den Gottesdienstformen. Das stellt sie vor Fragen und Gott muss sie immer wieder auch neu bekehren. Muss ihnen sagen, wo ihr herkommt, ist nicht der einzige Weg, wie ich mein Reich Gottes bauen will. Auch sie müssen, wenn ein neues Kapitel beginnen soll im Leben dieser Menschen, oftmals müssen sie ihre Überzeugungen revidieren, wie der Petrus damals. Ich glaube, dass es für uns in unseren Tagen, in der Gesellschaft, die sich verändert, auch immer wieder solche Situationen gibt, wo wenn Gottes Auftrag an uns ergeht und sagt, geh zu diesen Menschen, lade diesen Menschen ein, lass diesen Menschen ein Teil meines Reiches werden, dass wir auch da gefordert sind, manchmal unsere Überzeugungen ganz neu zu hinterfragen. Ist es wirklich von Gott oder halte ich etwas für inakzeptabel, unrein, etwas, womit ich mich nicht berühren will? Vielleicht müssen wir diese manchmal revidieren, damit wir in der Lage sind, Gottes Auftrag zu erfüllen. Manchmal sind es die Schwellen der Häuser von Menschen, die so ganz anders ticken und anders denken als wir, die für uns diese Barrieren sind und die dann für diese Menschen zu Barrieren im Reich Gottes werden. Ich denke auch gesellschaftlich und ich denke auch für die Gemeinde Gottes in Deutschland und in Europa. Auch wir, denke ich, stehen irgendwo am Anfang eines neuen Kapitels. Und vielleicht heißt es neue Kapitel globalisierte Gemeinde. Oder Gemeinde, die nicht mehr nur aus weißen Deutschen, aus dem gebildeten, weitgehenden Mittelstand kommen, sondern Gemeinde, die aus Menschen besteht, die von ganz unterschiedlichen Nationen, Kulturen, Hintergründen herkommen. Gott musste den Petrus bekehren, noch einmal bekehren, nicht zur Rettung, sondern zum Dienst. Und es könnte gut sein, dass Gott Menschen durch uns in die Nachfolge rufen will, die bisher nicht zu unserem Konzept und unserem Bild passen. Da wünsche ich uns, dass wir offen sind wie der Petrus und diese Stimme hören von Gott, die zu uns sagt, was ich für rein und in meinem Reich willkommen erklärt habe, das halte du nicht für unrein und das erachte du nicht als unwillkommen. Der Paulus hat übrigens dieses Thema nochmal aufgegriffen später, weil diese Thematik, wer gehört zum Reich Gottes, sind wir wirklich eins in Christus, die zieht sich durch die ganzen Apostelbriefe. Und da merken wir auch, dass dieses Neue, Herausfordernde nicht mit dem Besuch und dem Bericht von Petrus erledigt war, sondern dass das Jahrzehnte ging, bis dieses neue Normal wirklich normal wurde. Ich beschließe mit Epheser 2. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Nichtjuden und Juden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Leibes hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zu Gott. Amen. Lassen Sie mich noch beten. Vater im Himmel, ich sage dir Dank, dass du den Petrus gebraucht hast, um die Tür zu öffnen für den Cornelius und sein ganzes Haus ins Reich Gottes. Hab du Dank, dass du zu ihm gesprochen hast und ihn davon überzeugt hast, dass seine Vorstellungen von rein und unrein, seine Vorstellungen von dem, wer Zugang haben soll zum Reich Gottes und nicht, dass du ihm gesagt hast, dass das überholt ist, dass du ihm die Augen geöffnet hast, dass hier freier Zugang besteht für alle zu Jesus. Vater im Himmel, du schickst in unser Leben, in unser Land Menschen, die keinen natürlichen Zugang haben zu dem Reich Gottes. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Augen öffnest und unsere Ohren und unseren Kopf, dass wir merken und hören, wenn du uns herausforderst, so wie dem Petrus, die Grenzen weiterzustecken, die Einladung auszusprechen, die Tür zu öffnen, die Ängste zurückzulassen und Menschen einzuladen zu dir. Dass wir bereit werden, in ihre Häuser zu gehen, dass wir bereit sind, sie in unsere Häuser einzuladen, sie in unser Leben einzuladen, dass wir als Gemeinden bereit sind, sie unter uns willkommen zu heißen. Also segne du deine Gemeinde in Deutschland, die vor der großen Herausforderung steht. Menschen, die traditionellerweise nicht dazugehört haben, in ihrer Mitte willkommen zu heißen. Amen.
Und ohne die Botschaft vorher zu kennen, haben wir vorhin das Lied rausgesucht, Nummer 321. 321. Wir danken Ihnen herzlich, Herr Dr. Leonhard, für diese Hilfe an der Schwelle zu einem neuen Abschnitt, zu einer neuen Epoche vielleicht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Jesus, ich will gehen, sende mich, heißt das Lied. Ja, wir sind dankbar, dass wir beteiligt sein dürfen an dem, was Gott tut, weltweit. Und es sind mehr möglich, als wir von Haus aus denken. Danke auch nochmal für den Bericht und den Überblick gestern. Und wir wollen es auch heute so machen, dass wir das Opfer hier am Ausgang einfach als Beteiligung an diesen Möglichkeiten sehen. Und wir geben es gerne mit für die Dienste, die Ihnen anvertraut sind. Wir laden Sie ein, auch in der neuen Woche wieder als Tagesgäste am Bibelkurs teilzunehmen. Die Informationsblätter liegen hinten aus. Jetzt bleibt noch ein herzliches Gott befohlen, allen, die Geburtstag haben, eine ganz frohe Geburtstagsrunde mit den Gästen und allen Segen, aber auch allen, die nicht Geburtstag haben, einen gesegneten Sonntag und eine behütete neue Woche. Ein Geburtstag denke ich noch. Ich habe gerade gehört, dass Dr. Jürgen Friedrich seinen zweiten Geburtstag, seinen Neuanfang mit Jesus hier im Sommer, in einem Augustsommer vor einigen Jahren, auch in diesen Tagen gefeiert hat. Auch herzliche Segenswünsche für ein neues Jahr im Dienst für Jesus und in der Nachfolge. Gott befohlen und bis diese Woche wieder.